Wir wollen uns heute einen der kleinen Propheten angucken. Einen der kleinen. Also ich sage es immer sehr gerne, das mit klein hat nichts mit der Körpergröße zu tun. Das wäre zwar sehr witzig, wenn hier kleine Propheten rumlaufen würde. Und naja, ihr versteht das. Sondern die kleinen Propheten, das sind kleine Bücher am Ende des Alten Testaments, wo es um verschiedene prophetische Bücher gibt, so mit Vorausschauen, hey, was wird Gott tun und so. Und einer dieser kleinen Propheten ist der Habakuk. Habakuk, ich mag diesen Namen sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke mir jedes Mal so, hey, wenn hier irgendwann mal Namensvorschläge für einen neuen Sohn oder sowas sind, Habakuk finde ich sehr gut dazu, ne? Dann kann man auch schöne Spitznamen geben, so wie Habi oder Cookie oder irgendwie sowas, ne? Sucht es euch aus. Und ich sag euch eines, wahrscheinlich wäre es sogar einzigartig, so, ne? Ich glaube nicht, dass es so viele Habakucke gibt und ich kenne jedenfalls keinen. Habakuke ist auch schön, ne? Und in der Mehrzahl, wunderschön. Das ist ein echt genialer Name. Und wer war Habakuk? Ja, das ist eine gute Frage. Habakuk war ein Prophet, ein kleiner Prophet, wie wir gerade gehört haben. Und das Buch, es gibt ein ganzes Buch, besteht aus 3 Kapiteln. So, ne? Ich sag dir eines, das kannst du mehrfach am Tag durchlesen. So, ne? Das ist total einfach. So, also man braucht nicht lange, um diese Texte durchzulesen, die es da gibt. Und Habakuk, das Buch Habakuk entstand so in etwa 607 vor Christus, ist also ein bisschen was her. War nicht erst gestern und das ist eine ganz schön lange Zeit und es heißt sogar, dass er zur selben Zeit agierte wie ein anderer Prophet in Israel, nämlich zur selben Zeit ungefähr agierte wie ein gewisser Jeremia, der uns meistens immer mehr ein Begriff ist und wir wissen, Jeremia, ja, dem ging es auch nicht immer gut mit dem, was er zu sagen hatte, der hatte auch manchmal ein bisschen Trouble so mit den Leuten, denen er eine Prophetie weitergegeben hat. Und und die lebten beide zu einer Zeit, also ich will ja den Fokus auf Habakuk setzen, die lebten in einer Zeit, wo Jerusalem, das ist die Stadt, die Gott sozusagen ausgesucht hatte, um darin zu wohnen, ja, wir erinnern uns an den Tempel, den es gab und so, die Stadt, wo er gesagt hat, ich will mein Volk dort sammeln und so, Jerusalem, also eine wichtige Stadt überhaupt in der Bibel, haben alle Leute irgendwann mal gesagt, okay, wir wollen mit Gottes Willen nichts zu tun haben. Wir wollen das nicht mehr haben, sondern wir machen unsere eigenen Dinge. So, ja, wir machen jetzt unser eigenes Ding und hey, es ist cool, einen Tempel zu haben, der hier rumsteht. Das ist wunderbar, so, ne? Aber warum der Tempel da war, der Sinn davon, das war nicht mehr da. Es war ein Statussymbol geworden, es stand einfach nur da. Und für sie hatte es nicht mehr dieselbe Bedeutung wie einst. Und die 3 Kapitel des Buches Habakuk sind sehr interessant aufgebaut, weil es beginnt mit einem Gebet des Habakuk im 1. Kapitel, wo er ein Gebet spricht und eine Vision sieht, ein Bild sieht, eine Prophetie bekommt von Gott. Dann kommt eine Antwort Gottes, wo Gott nochmal konkreter wird in dem Ganzen. Und dann als letztes im 3. Kapitel dann ein Psalmgebet des Habakuk. So, wo er dann nochmal Gott dafür letzten Endes preist, wer er ist und was er tun wird. Ich sag euch aber von vornherein, dieses Buch Habakuk ist herausfordernd. So, ne? Und wenn wir das lesen, dann werden wir merken, okay, das ist nicht einfach eine gute Nachtlektüre, die man sich einfach so zu Genüge ziehen kann und sagen kann, okay, hier, ach, schön Habakuk lesen, ich möchte ein gutes Gefühl haben. Habakuk ist krass. So, ja, wenn man das nochmal liest. Und ich möchte mit euch da ein bisschen reinschauen, so ein bisschen durch ein paar Punkte gehen. Und wir sehen Folgendes. Wir fangen mal an. In Habakuk 1, die Verse 2 bis 4. Ja? Habakuk 1, die Verse 2 bis 4. Da steht Folgendes. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz unmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Also, kurzum, ich fasse es mal zusammen in einem Wort, es war ganz schön chaotisch. So, ne? Und Habakuk lebt jetzt in dieser Stadt. Er versucht, Gott treu zu sein. Er versucht, Gott irgendwie, ne, also das zu tun, was Gott von ihm will. Und Und die ganze Stadt ist allerdings so, sie wollen nichts mehr damit zu tun haben. Sie sagen es vielleicht nicht offenkundig, aber sie leben es so, ja. Sie leben ihre eigenen Sachen. Das Gesetz Gottes zählt für sie nichts mehr. Sie versuchen einfach nur ihren eigenen Stiefel durchzudrücken. Und das ist ziemlich krass. Und Habakuk schaut sich das an und er fragt sich, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum machst du nichts? So. Warum schaust du momentan nur zu? Das ist im ersten Kapitel total deutlich so, ne? Wir haben es gerade gelesen. Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? So, also das ist eine ziemlich klare Aussage, die Habakuk hier trifft. Und wir sehen hier einfach, es hat sich nicht gebessert. So, Habakuk, der versucht sein Leben mit Gott zu leben und auch eine Berufung für einen großartigen Dienst hat, nämlich zu hören von Gott und das weiterzugeben, ist ein großartiger Dienst, aber in Klammern auch sehr undankbar. So, ja, weil das, was er von Gott gehört hat in dieser Zeit, waren jetzt nicht unbedingt die Sachen, wofür man gefeiert wird, wenn man die sagt, ja. Er musste öfter mal Leute konfrontieren mit ihren Fehlern, weil Gott ihnen gesagt hat, hey, das muss geändert werden, das muss besser werden bei dir. So, und das ist etwas, was nicht einfach war. Und man liest es auch immer wieder mal in der Bibel, dass gerade so diese Propheten, so wie Jeremia, Habakuk und wie sie alle hießen, die mal auch Sachen gesagt haben, die man nicht hören wollte. Denen wurden gar nicht richtig zugehört. Im besten Fall wurde ihnen nicht zugehört. Im schlimmsten Fall wurden sie weggesperrt. So, und sie wollten eher hören, hey, du wirst erfolgreich sein, du wirst ein guter König sein und du wirst nur im Reichtum schwelgen und sonst irgendwas. Das wollten sie gerne hören. Deswegen haben sie sich Leute geholt, die ihnen genau das sagen. Bloß das war nicht unbedingt das, was aus Gottes Perspektive war. Und das ist total interessant, wenn man das nochmal durchliest. So, wie gesagt, dauert nicht lange, Habakuk durchzulesen. Habakuk kannte aber Gott und er wusste, wie er spricht. Und nun geht er durch diese Stadt und denkt sich, warum machst du nichts, Gott? Warum passiert hier nichts? Er versteht es nicht, bekommt später eine Antwort Gottes, ja. Erst sieht er aber dieses Bild, diese Vision, diese Prophetie von, hey, es werden Feinde kommen ins Land und sie werden das Volk gefangen wegführen. Das mal kurz zusammengefasst, so. Und das ist ein ziemlich krasses Bild. Das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, okay, das hätte jetzt den Habakuk sehr ermutigt, weil er sich vielleicht das Eingreifen Gottes in diesem Moment vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hätte. Gedacht hätte, vielleicht machst du ja was anderes, Gott, aber nee, das war Gottes Plan. Und kriegt das so mit und diese Warnung hatte Gott schon vor hunderten Jahren vorher schon gesagt, nämlich zu Salomo. Er hat gesagt, hey, wenn ihr in meinem Willen bleibt, dann werde ich euch segnen und euch alles das geben, was ihr braucht. Aber wenn ihr aus meinem Willen rausgeht und mir den Rücken zukehrt, dann werde ich meine schützende Hand von euch nehmen. So, das hatte er schon dazu gesagt. Und jetzt ist es passiert. Jetzt ist es sehr, sehr akut. Und Habakuk hört das. Je öfter ich Habakuk sag, ne, ist umso durstiger. Nein, Quatsch. Okay, dieses strenge Handeln Gottes ist für manche schwer zu verdauen. So, manchmal denken wir so, okay, wir lesen das und denken uns, boah, das ist der Gott, den ich kenne, das ist der Gott, den ich liebe. So, und ja, das ist es tatsächlich. Und ich möchte dich aber in diesem Punkt dann ermutigen, wenn du dieses strenge Handeln Gottes in diesem alten testamentlichen Text siehst, möchte ich dich ermutigen, das mit deiner neutestamentlichen Brille zu lesen. So, weil wir verstehen Folgendes, ja, wir verstehen Folgendes, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Jesus hat den Preis bezahlt für das Gesetz. Er hat es erfüllt, er ist nach wie vor gerecht, aber wir leben nicht mehr in einer Gerichtszeit, sondern in einer Gnadenzeit. Und das alles, was wir hier jetzt gerade lesen, fand alles zu dieser Gerichtszeit statt. Das ist dass Gott richtete die Menschen nach Gut und Böse. So, das hat er getan. So, und heute ist es so, dass wir in der Gnadenzeit leben und Jesus vergibt uns, wenn wir seine Vergebung annehmen, wenn wir sagen, Jesus, ich will dich annehmen, das, was du für mich getan hast, dann vergibt er uns das. Und wir haben bis zu unserem Lebensende Zeit, auf diesen richtigen Weg zurückzukommen. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir das hier lesen. So, weil hier war das so akut, dass gesagt wurde, okay, ich muss jetzt reingehen und strafen. Ich muss jetzt reingehen und Gerechtigkeit sprechen. Und das ist etwas, was ein bisschen Unbehagen auslöst. Ja. So, und aber eine Frage, die für mich hier herauskommt, ist die Frage, wie oft beten wir, dass wir Gott nicht verstehen. So wie ein Habakuk das gemacht hat. Dass wir sagen, Gott, warum? Warum das Ganze? Warum machst du nichts? Warum greifst du nicht ein? In den Medien ist es gerade sehr, sehr präsent mit der Ukraine-Krise. Gott, warum greifst du nicht ein? Dann sehen wir die Aufstände im Iran und wir sagen uns, hey Gott, warum greifst du nicht ein? Mach was. So, ja? Denken wir. Und wir sind mit dieser Frage, die wir schon so oft gehört haben, warum lässt Gott das zu unterwegs? Und Habakuk war genau mit dieser Frage unterwegs. Warum, Gott, lässt du das hier zu? Warum lässt du mich das hier sehen, dass hier Gesetzlosigkeit passiert, dass Leute hier tun und lassen, was sie wollen, aber du interessierst sie überhaupt nicht mehr. Warum? Und diese Frage, die kann uns so mürbe machen und uns in heftigste Zweifel führen. Ja, ich denke, dass jeder von uns mindestens eine Person kennt, die diesen Satz, warum lässt Gott das zu, schon mal gesagt hat. Oder vielleicht waren wir sogar selber mal diese Person, die gesagt hat, Gott, ich verstehe nicht, warum du das zulässt. Und die Sache mit dem Glauben ist nun mal, dass Glauben eine Sache ist, die wir nicht sehen. Wir sehen nicht, was wir glauben. Deswegen ist es so eine auf Vertrauen gebaut und allem drum und dran. Und wir, Moment, zu oft Habakuk gesagt, wie gesagt, so, wir sehen also, dass das Glaube etwas ist, was wir nicht sehen. Also wir glauben an Gott, wir glauben daran, dass er es kann, aber wir sehen es nicht. Und es ist manchmal so in diesen Punkten, wo wir an diese Frage kommen, warum lässt du das zu? Da kann uns das genau in diese Denkweise hineinführen, dass wir irgendwie denken, wir sehen ihn nicht, er greift nicht ein. Bist du überhaupt real, Gott? Das könnte schnell eine Frage sein. Und die Sache ist halt die, wenn du deine Bibel liest, wenn du mal schaust in deine Bibel, deine Bibel hat dir an keiner einzigen Stelle, hat sie dir versprochen, dass dein Leben ein einfaches, gediegenes, zurückgelehntes Leben sein wird. An keiner einzigen Stelle. Es heißt sogar eher in den Punkten, wo wir sagen, okay, ich möchte 100% mit dir, Jesus, unterwegs sein, dass es sogar Widerstand geben kann und so weiter. Und wir kommen zu diesem Punkt, dass dieses Warum lässt Gott es zu, dass wir darauf in erster Linie vielleicht nicht eine Antwort bekommen, die uns zufriedenstellen würde. So, ja, wir können argumentieren mit dem freien Willen. Wir können sagen, Menschen entscheiden sich, böse Sachen zu tun und deswegen passiert das alles. Und das ist auch ein richtiger Gedanke. Aber ich glaube, manchmal reicht uns dieser Gedanke nicht aus und wir sagen, okay, Gott, ich muss aber noch mehr haben von dir, dass ich verstehe, was hier eigentlich passiert. Und wir kommen an diesem Punkt, und das wird uns ärgern, dass wir darauf keine perfekte Antwort finden werden. Wir werden es nicht finden. Wir werden eines Tages vor Gott stehen, wir können ihn dann fragen und sagen, hier, ich habe das nicht verstanden. So, und dann erklär mal bitte, das wird's geben. Aber ich möchte dir einen Tipp geben, wie du mit so einer Situation umgehen kannst. Weil ich glaube, wie gesagt, dass diese Frage, warum Gott lässt du das zu? Jetzt rede ich zu uns Christen ganz bewusst. Warum lässt du das zu, Gott? Die kann uns wirklich mürbe machen, uns in eine Sackgasse führen. Ich möchte dir einen Tipp geben, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Schaue auf die Versprechen Gottes, auf das, wo du wirklich sagst, okay, das ist ein Versprechen Gottes. Es gibt dieses wunderbare Versprechen, das Jesus sagte, bevor er in den Himmelfahrt, ich werde bei euch bleiben bis ans Ende aller Tage. Das ist zum Beispiel so ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, was total wichtig ist, in herausfordernden Zeiten zu wissen, du bist da, Gott, du bist hier. So, das ändert vielleicht in deinem ersten Moment nicht deine Umstände, aber im zweiten wird's dein Fokus ein bisschen ändern. Es wird deine Perspektive auf dieselbe Situation verändern. Und das ist wichtig, dass wir das brauchen. Wir brauchen eine andere Perspektive auf gewisse Krisen in unserem Leben, auf Krisen weltweit, brauchen wir eine andere Perspektive, die sagt, okay, Gott, was sind deine Versprechen? Was ist das, was du mir zugesagt hast? Was ist das, was dein Wort ist? Wie bist du in dieser Krise vielleicht sichtbar? Wo kann ich dich hier entdecken? Und das ist total wichtig. Was tut Gott mit Habakuk in diesem Moment? Und dann kommen wir zum zweiten Kapitel. Im zweiten Kapitel antwortet er ihm etwas detaillierter. Und er nimmt ihn da, wo er ist, in dieser Frage, Gott, wo bist du? Und gibt ihm eine Antwort. Und ich möchte hier kurz einen Punkt vorschieben, bevor ich da nochmal ein bisschen tiefer reingehe. Es steht in Habakuk 2, Vers 1 drin, dass Habakuk sagte, ich stand auf meinem Wachtposten und wartete, bis ich die Gottesantwort gesehen habe, hat er gesagt. Also gesehen. Finde ich interessant. Nicht gehört, sondern gesehen. So. Wisst ihr, manchmal bombardieren wir Gott mit ganz, ganz vielen Fragen. Wo bist du, ist eine Frage. Aber wir nehmen uns keine Zeit, auf eine Antwort zu warten. So zu sagen, okay, Gott, ich möchte jetzt aber auch von dir hören, was du zu diesem Punkt zu sagen hast. Wir warten nicht auf Antworten. Wir kommen mit unserer Liste und dann sagen wir, hier, das ist die Liste mit meinen Fragen. Dann sagen wir Tschüss oder im heiligen Kontext eher Amen und dann gehen wir weiter. So, ne? Und lass uns Zeit nehmen, Antworten abzuwarten, zu sagen, okay, Gott, Habakuk wartete, ja, stand auf seinen Wachtposten. Wir wissen gar nicht mal, wie lange er gewartet hat auf diese Frage, auf diese Antwort. Er hat eine Frage gestellt, wir wissen nicht, wie lang dieser Zeitraum jetzt dazwischen ist bis zur Antwort Gottes, aber die Antwort kam. Sie kam. Und das ist ein wichtiger Punkt. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Gott sagt, dass diese Strafe kommen wird, dass die Feinde kommen werden und all dieses Unheil passieren wird. Und das Interessante ist, er sagt letzten Endes, dass davon jetzt die Gerechten in Jerusalem, also die, die versucht haben, nach dem Willen Gottes zu leben, dass die davon nicht ausgenommen waren. Und dann kommt man schnell zu diesem Gedanken, ach, das ist aber unfair, oder? Also die einen, die leben, wie sie wollen und machen, was sie wollen, sie sind ungerecht und sowas und Gott sagt, ich werde euch strafen. Und auf einmal sitzen wir im selben Boot. Aber Gott macht Folgendes. Er sagt Folgendes. In Habakuk 2, Vers 4 sagt er, siehe, wer unaufrichtig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Das ist das Erste. Okay, verstehen wir, wenn Feinde kommen, keine Ruhe und so weiter. Ganz klar. So, und dann geht's weiter. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. So, und das ist eine Zusage wieder, die Gott in diese Situation hineingibt. So, ja. Der Gerechte wird aus Glauben leben. So, diejenigen, die nichts von Gott wissen wollen, werden es nicht einordnen können, was da gerade passiert. Sie werden es nicht verstehen, warum werden wir denn jetzt angegriffen und so weiter. Sie kommen in Panik, sie sind unruhig und so weiter. So, dann hast du die Gerechten auf der anderen Seite, die wussten, dass es kommen wird, was nicht heißt, dass sie keine Angst haben und so, das sehen wir auch nochmal. Aber sie können es einordnen und sagen, okay, Gott hat gesagt, es würde kommen. Vielleicht kannten sie sogar das, was Habakuk an Prophetien hatte. Vielleicht kannten sie sogar das, was Jeremia an Prophetien weitergegeben hat. Ich meine, wenn ein Jeremia vor einem König tritt und mit dem König spricht, kann es schon mal sein, dass ein paar Leute das mitbekommen. So, ja. Und dann spitzt Gott seine Antwort nochmal zu. Im Habakuk 2. So, er sagt, auf der einen Seite sagt er dieses, okay, die Gerechten werden aus Glauben leben und so weiter. Und dann geht er ein bisschen in die Details, so was alles passieren wird und das ist gruselig. So, ne? Und dann sagt er ein Vers 14 folgendes. Und dann sagen wir manchmal, wenn wir diesen Vers lesen, dann würden wir sagen, das ist doch voll ein Lobpreistext, den können wir als Lobpreislied umdichten, das können wir nehmen und als Kärtchen ziehen zum Geburtstag, wäre auch super, all das, weil es einfach so ermutigend ist, was da steht. Aber gleichzeitig, wenn wir so ein bisschen den Kontext betrachten, bekommt das einen kleinen Beigeschmack, weil hier steht dann, denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das klingt super, oder? Die Erde wird voll von der Erkenntnis Gottes sein. So. Wie Wasser das Meer bedeckt, nochmal schön verbildlicht, ja. Aber dann sehen wir, in was für ein Kontext er ist. Vorher, die ganze Prophetie über, es wird Unheil über euch reinkommen. Und danach geht's nochmal weiter, genau in dieselbe Richtung. Aber dazwischen steht dieser Vers. Die Sache ist die, wir haben, Wir sehen diesen Vers, wenn wir den im Kontext setzen, sehen wir auf einmal, hey, es geht darum, dass die Leute, die vorher nichts von Gott wissen wollten, auf einmal zur Erkenntnis kommen, wer Gott eigentlich wirklich ist und dass das, was Gott gesagt hat, wirklich wahr ist. Sie kommen auf einmal zu der Erkenntnis, dass diese Ehre Gottes, wie sie hier beschrieben wird, dass sie jetzt gerade greift und Gott sich das zurücknimmt, was ihm gehört. Dass er sagt, okay, jetzt gibt's die Konsequenz für euer Handeln. Und sie verstehen auf einmal, sie erkennen in diesem Moment den Herrn. Und das ist aber ein sehr, 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 sehr gruseliger Gedanke, wenn man nämlich dann nochmal anfügt, aber es ist in diesem Punkt fast zu spät. So, klar, können sie überlebt haben, ins Exil gegangen sein und so weiter, aber einige haben halt auch nicht überlebt in dieser Zeit. So, und sie hören dieses Dach und ja, in dem Moment erkennen sie, dass das, was Gott gesagt hat, wahr ist. Jeder wird in dem Moment, in dem es passiert, erkannt haben, dass Gott dahinter steckt. Gott antwortet Habakuk und er spricht den Gerechten Mut zu, aber dem Ungerechten gibt er sozusagen ein Zukunftsbild, was keiner haben möchte eigentlich. So, aber sie sind beide im selben Gericht. Die einen wissen es einzuordnen und die anderen lernen es. So, und die Antwort Gottes, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, die Antwort Gottes fällt uns manchmal schwer zu verdauen. So. Manchmal sagt er Sachen zu uns, die wollen wir vielleicht gar nicht hören im ersten Moment. So, ne? So, ja, warum habe ich so schwer? Ja, du musst dich ändern. So, ne? So zum Beispiel, das war jetzt ganz einfache Kost, so, ne? Oder was auch immer, so, ne? Also wo Gott wirklich an unserem Herzen arbeiten möchte. Und das ist das Wichtigste, wirklich in seinem Willen zu leben. Wirklich das, ihn an unserem Herzen arbeiten zu lassen. Es heißt im Alten Testament ganz oft, Gott ist langsam zum Zorn. Und ich finde interessant, dass das im Alten Testament steht. Weil wir manchmal denken, wenn wir das Alte Testament lesen, dass Gott eigentlich gar nicht langsam zum Zorn ist, sondern ziemlich schnell handelt. Aber wenn wir dann wieder überlegen, was er bei Salomo gesagt hat, dass es in Zukunft so sein wird, wenn sie sich von ihm abwenden, wird er sich von ihnen abwenden. Und wenn sie sich ihm zuwenden, wird er sich ihnen zuwenden. Dass eine ziemlich lange Zeitspanne ist zu diesem Punkt, wo wir jetzt in Habakuk sind. Klar, gab es immer wieder Kriege und so weiter. Es gab sogar zweimal, dass sie ins Exil mussten und so weiter. Aber wie auch immer, wir kommen auf jeden Fall zu dem Punkt, unser Handeln hat Konsequenzen. Und das ist ein wichtiger, springender Punkt. Dann endet das in Habakuk 3. Habakuk beginnt sein Gebet, dieses Psalmgebet, mit einer ehrlichen Aussage. Und ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Er sagt, dass er erschrocken ist und Angst hat. Das sagt er Gott. Ich höre das von dir, Gott. Ich bin voll erschrocken über das, was du mir gezeigt hast. Ich habe Angst. Ja, und ich kann es total nachvollziehen. Überlegt euch das mal, ne? Er bittet Gott, dass er in seinem Zorn barmherzig ist. Und er führt nochmal auf, welche Macht Gott ist, mit was für einem Zorn in diesem Fall unterwegs ist. Er betet ihn letzten Endes an und sagt, okay Gott, so und so bist du jetzt gerade. Das ist nämlich das, was du jetzt tun möchtest. Er beschreibt in seinem Gebet, wie er Gott wahrnimmt. Und dann endet der Psalm aber mit einer überraschenden, positiven Aussage. Und das ist so interessant. Und so endet auch Habakuk, das Buch. Nämlich in den Versen 18 und 19, also Kapitel 3, 18 und 19. Da steht dann, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Erretter. Denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen, fortzusingen beim Saitenspiel. So, dann wisst ihr Bescheid, was man da machen soll. Genau, steht so drin. Könnt ihr nachlesen. So, Habakuk hat Angst. Haben wir verstanden. Ist nichts Schönes, was er gehört hat? Hat Angst. So. Aber er entscheidet sich, sich am Herrn zu freuen. Und das ist nämlich, da merken wir, okay, das geht jetzt nicht um etwas, jemand bringt mich zum Lachen und deswegen bin ich gerade fröhlich, sondern es geht darum, dass ich mich entscheide zu sagen, okay, Gott, du bist trotzdem gut. Gott, du bist trotzdem hundertprozentig für mich. Gott, ich weiß, dass du trotzdem Liebe bist. All diese Sachen spricht er in diese Situation hinein. Gottes Plan war gesetzt. So, ja, Gottes Plan war klar, was er machen wollte. Und Habakuk fängt an, Gott trotzdem anzubeten. Trotzdem zu sagen, du bist meine Freude. Du bist mein Erretter. Ja, und er dankt für die Kraft, die er bekommen wird. Wir erinnern uns, dass der Gerechte getragen wird durch Glauben. So, da kommen wir wieder so zu dieser Spanne, die da ist. So. Gott lässt hier einiges zu an schlechten Sachen, die kommen werden. So, er weiß es schon, dass es passieren wird. Und er sagt auch ganz klar, das liegt an eurem Verhalten, das sind die Konsequenzen. Aber gleichzeitig gibt es so Männer wie Habakuk und andere Leute, die geglaubt haben mit ihrem Herzen, die wirklich geglaubt haben an diesen guten Gott und denen er begegnet ist und ihnen Mut zuspricht. Und Habakuk hat was davon, indem er da sitzt und sagt und ihn wieder neu anbetet, ihn neu fokussiert und trotzdem anbetet. Und jetzt möchte ich gerne, bevor wir hier alle irgendwie uns schlecht fühlen, weil es so viel um Strafe ging und Gesetz und sonst was alles, möchte ich den Bogen gerne nochmal ein bisschen spannen zum Neuen Testament. Ja, ich möchte diesen Bogen nochmal spannen und mit folgenden Gedanken. Und zwar der erste, was wir hier sehen, Sünde trennt uns von Gott. Das ist einfach ein Fakt. So, das ist immer noch nicht ermutigend, ich weiß, aber ich komme noch zum ermutigenden Part. So, ja, Sünde trennt uns von Gott. Das und das, was wir gegen seinen Willen machen, das trennt uns von Gott. Das ist einfach die Beschreibung davon. So, und hier wird uns bewusst an diesem Punkt, wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn so sehr, weil wir es niemals in Perfektion hinbekommen werden, seinen Willen komplett zu leben. Weil wir verstehen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Jerusalem damals schlimmer war, als wie wir manchmal drauf sind. Ich kann es gar nicht sagen, so, ne, weil es noch nicht so detailliert steht, dann auch nicht bei Habakuk drin, was sie alles gemacht haben. Aber eines weiß ich: Ich weiß, dass wir es niemals aus eigener Kraft schaffen werden, Gott zu gefallen, sondern wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn, der uns gerecht macht, der uns heilig spricht, der Sünde von unserem Leben wegnehmen möchte. Weil Trennung von Gott führt halt zu diesen Konsequenzen, von denen wir gerade gehört haben. Sünde führt zu Konsequenzen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Und das ist jetzt kein Beispiel, wo ich jetzt gerade bewusst an irgendjemanden denke oder sowas, aber was wir alle schon mal gehört haben und alle schon mal mitbekommen haben. Stellt euch mal einen Mann vor, der in seinem Kopf eine sehr attraktive Frau sieht und denkt sich, boah, die ist aber toll, die würde ich gerne, die will, ne, so. Und seine Gedanken gehen auf Wanderschaft und allem drum und dran und er hat aber zu Hause Frau und Kinder. So, ja, das sind die Gott ihm anvertraut hat. Und er fängt an, drüber nachzudenken und irgendwann mal in einem schwachen Moment, ja, beginnt er eine Affäre mit einer anderen Frau. Ja, ich denke, solche Geschichten kennen wir alle zu Genüge. Es beginnt immer im Kopf, ja, Sünde beginnt im Kopf, aber es hat eine Konsequenz auf unser Leben. Und diese Konsequenzen sind richtig schlimm, weil du hast auf einmal, wenn es rauskommt, eine kaputte Ehe. Du hast auf einmal Kinder, die unter einer Trennung leiden. Du hast vielleicht eine ungewollte Schwangerschaft, wenn es ganz, ganz, ganz schlimm läuft, diese Affäre. Was weiß ich, es gibt so viele Gründe, da ist ein Rattenschwanz dran, wo man sagt, okay, das sind alles Konsequenzen von einer Fehlentscheidung. Und diese Fehlentscheidung war nicht erst zu sagen, ich mache das jetzt, sondern die Fehlentscheidung war, seine Gedanken nicht zu stoppen an dem Punkt, wo man sie hätte stoppen sollen. Und nicht mehr dankbar zu sein, vielleicht ist es noch früher, nicht mehr dankbar zu sein für das, was wir von Gott bekommen haben. Zu sagen, hey, ich danke dir Gott für meine Frau. So, zum Beispiel. Und dann ist das eine Konsequenz. Und wir verstehen, okay, Sünde trennt uns von Gott und die Sünde führt zu Konsequenzen, die uns nicht gut tun, aber unsere Mitmenschen auch nicht gut tun. Genauso wie es bei Habakuk war. Da war Chaos so in Jerusalem, das was er beschreibt. Es war Chaos da. Und manchmal ist unser Leben genauso ein Chaos. Und genau da verstehen wir wieder neu, wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus, dass du zu uns sprichst. Denn hier kommen wir nämlich zum Kern des Evangeliums. Jesus möchte nicht, dass wir ein Leben unter Sünde führen. Er möchte nicht, dass wir gefangen sind in Sünde, verstrickt sind davon, sondern er möchte, dass wir frei sind. Und er spricht davon, dass den, wenn er frei macht, der ist wirklich frei. Und da ist ein Versprechen wieder drin, was wir wieder mal verwenden dürfen. Der Gerechte, den trägt der Glaube. Wir sind manchmal beunruhigt mit dem, was um uns herum passiert. Wir sind beunruhigt, wenn wir vielleicht den Fernseher anschalten, aber Gott ist da. So, und wir haben so verschiedene Punkte. Sünde ist das eine, das Chaos um uns herum ist das andere. Aber eines zu verstehen, Jesus ist da. Und Jesus möchte uns begegnen in diesen Phasen. Und er möchte nicht, dass wir irgendwie versuchen, uns daraus selber rauszuschaufeln, sondern dass wir ihn mit hineinnehmen in unsere Konflikte, mit hineinnehmen in unsere Kämpfe und ihn arbeiten lassen an uns, damit wir frei sein können. So, und genau das ist übrigens diese Sache so, ne? Jerusalem hatte sich nicht dafür entschieden, umzukehren. Weil Gott war immer gnädig in den Punkten, wo Leute gesagt haben, ich will umkehren von meinen Wegen. Ich will umkehren von diesen falschen Wegen, auf denen ich unterwegs bin. Ich denke einfach nur so, wir haben oftmals so mit solchen Umständen zu tun, die uns versuchen, so festzunehmen und uns runterzuziehen, die uns wirklich versuchen, von uns vom Fokus her wegzurücken. Und ich habe mal so neulich gedacht, ein bisschen über ein paar Leute nachgedacht, und zwar über diese Aufstände im Iran gerade, die stattfinden. Es ist ja massiv, was da passiert gerade. Und wenn man so ein bisschen im christlichen Kontext unterwegs ist, dann weiß man, okay, jetzt gibt's da Aufstände, die sind für alle sichtbar, aber Christenverfolgung gibt's da noch viel, viel länger, dass Christen verfolgt werden. Aber wisst ihr was? Die stärkst wachsende Kirche der Welt ist im Iran. So, da bekehren sich die meisten Menschen. Die meisten Menschen fangen ein Leben mit Jesus an dort. Jetzt könnte man sagen, gut, wir sind gerade in Situationen, dass wir verschiedene Angriffspunkte haben. Wir haben Umstände, die lassen uns nicht gerade in Freiheit zusammenkommen, um Jesus anzubeten. Aber was sie tun in diesen Momenten, sie highlighten Gott. Sie nehmen Gott beim Wort und sagen, du hast gesagt, du bist da. Du hast gesagt, du wirst uns begleiten. Wir gehen hier durch. Und das ist so spannend, sich mal mit Menschen zu unterhalten, die aus dem Iran nach Deutschland gekommen sind, die das mitgemacht haben. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwelche Kontakte da habt, weil das stärkt deinen eigenen Glauben. Ich verspreche es dir. So Leute zu sehen, die wirklich in taffen Krisen sind, wo wir dann manchmal mit unseren Krisen kommen und sagen, ja, man sollte Krisen niemals vergleichen, davon mal ab. Aber wo wir dann sagen, okay, das macht ihr durch, so, und dennoch gebraucht Gott sie auf eine gewaltige Art und Weise. Wisst ihr, bei Habakuk war es nichts anderes. Mittendrin im Chaos war sein Blick nicht aufs Chaos gerichtet, kurz, ja, aber er hat seine Antworten bei Gott gesucht. Er hat versucht, es in Gottes Perspektive zu setzen und zu sagen, okay, Jesus, wo bist du? Gott, wo bist du in diesem Moment? Was möchtest du tun? Was ist das, was auf deinem Herzen ist, Gott? Und ich glaube, dass wir genauso sein dürfen, Gott da im Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen, meine Lieben, mag ich den Habakuk sehr gerne, weil es doch ziemlich viel drin ist in diesen paar drei Kapiteln. Habakuk ist herausfordernd zu lesen, aber es gibt diese Goldstücke da drin, die uns helfen, in unsere heutige Zeit mal hineinzusprechen, ja. Diese Gedanken von, der Glaube trägt die Gerechten, ja. Das ist total wichtig, dass wir das verstehen. So, ja. Wir sind gerecht gesprochen durch Jesus, falls du dich fragst, bin ich gerecht oder nicht, ja. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du gerecht gesprochen, das wollte ich nur sagen. So, und dieser Glaube, der trägt dich, ja. Oder, auch die anderen Sachen, die wir gerade gehört haben. Okay, ich möchte jetzt nochmal beten und dann werden wir noch einmal eine kurze Lobpreiszeit gehen, wo du einfach Gott dein Leben hinhalten kannst. Das wollen wir nämlich gerne machen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist und ich danke dir dafür, dass wir unter deiner Gnade leben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass wir verstehen dürfen, dass du die Strafe für uns getragen hast, indem du für uns dein Leben gegeben hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir frei sein dürfen durch dich, Jesus. Und Jesus, ich möchte jetzt wirklich beten für jeden Einzelnen, der gerade unter uns ist und der gerade heftige persönliche Herausforderungen hat. Ich möchte beten, Jesus, dass du ihnen begegnest in dieser Zeit. Ich möchte beten, dass du klare Worte sprichst. Ich möchte beten, Herr, dass du kommst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Stärke gerade jetzt, Herr. Jesus, ich danke dir auch dafür, dass du uns immer wieder einen Ausweg zeigst, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du ehrlich zu uns bist und dass du auf unser Leben schaust und sagst, okay, so und so sieht's aus. Und Jesus, wir wollen wirklich unser Leben vor dir öffnen und sagen, Herr, schau in unseren Herzen hinein, Herr. Wenn da was ist, was dich nicht ehrt, wollen wir beten, Jesus, dass wir dir das einfach abgeben können und du das trägst. Danke, Jesus, dass du es uns wirklich einfach gemacht hast, in deiner Gnade zu leben. Und ich möchte beten, Herr, dass wir das alle für uns verinnerlichen. Danke, Herr.